SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Christian Hesse. Einen schönen guten Morgen.
Ja, hallo Frau Köster, ich grüße Sie auch.
Sie sind Professor für Mathematik an der Universität Stuttgart. Ihre Disziplin, die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und Sie haben mir im Vorfeld verraten, Sie werden gerade ganz häufig angesprochen auf das Thema Corona, weil es natürlich auch so zahlenlastig ist. Und dabei machen Sie eine Rechnung auf, nämlich wann wir in welchem Impftempo die Herdenimmunität erreicht haben. Können Sie uns mal beschreiben, wie Sie so eine Rechnung dann auch angehen, dass wir diesen ganzen Prozess mal verstehen?
Ja, Herdenimmunität bedeutet ja, dass 60-70% der Bevölkerung immunisiert sind. Und das geht auf zwei Arten. Da gibt es die natürliche Immunisierung dadurch, dass man infiziert war und dann immun ist. Das sind mittlerweile schon 5-10% der Bevölkerung aufgrund der großen Zahl der Infektionen, die wir über das letzte Jahr hatten. Und dann gibt es natürlich Immunisierung durch Impfung. Ne? Und da muss man schauen, wie hoch ist das Impftempo. Das hat in den letzten Tagen glücklicherweise sehr stark angezogen.
Da gestern gab es, glaube ich, einen Rekord.
Ja, es gab einen Rekord von 740.000 Impfungen am Tag. Und wir brauchen so pro Woche mehr als 5 Millionen Impfungen. Dann hätten wir bis Ende August, Anfang September diese Herdenimmunität erreicht, dann könnten alle Menschen, die tatsächlich impfwillig sind, das sind ja auch nicht alle, sondern nur so nach neuesten Zahlen 70% der Erwachsenen, könnten also bis dahin geimpft werden.
Da kommen ja noch andere Faktoren dazu. Das ist ein Thema, was die SWR1-Hörerinnen und Hörer auch umtreibt. Wir haben da im Vorfeld schon, beziehungsweise die Kollegen aus der Datenanalyse, die hatten Post bekommen von SWR1-Hörerin Alexandra Schröder. Und die hatte da viele Punkte, die sie jetzt auch schon benannt haben. Es gibt ja Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Oder es gibt beispielsweise Minderjährige, die noch nicht geimpft werden können. Und wie man das alles noch mit reinnehmen kann in die Rechnung. Beziehen Sie das alles mit ein, um dann auf dieses Datum zu kommen?
Ja, das stimmt. Optimalerweise muss man das alles einbeziehen. Nicht? Die Jugendlichen, 14 Millionen in Deutschland, die Impfgegner, dann auch natürlich den Nachschub bei den Impfdosen. Da gab es auch gute Nachrichten in letzter Zeit. BioNTech will wesentlich mehr liefern, kann wesentlich mehr liefern als ursprünglich vorhergesagt. Und insofern ist im Moment nicht so sehr der Mangel der Impfdosen das Problem, sondern die Logistik hochzufahren und dann auch entsprechend viele Menschen zu impfen. Und da kommen ja jetzt die Hausärzte auch ins Spiel. Wenn die flächendeckend impfen könnten, dann wäre das ein ganz großer Schub für die Impfkampagne.
Das heißt, Sie müssen diese Rechnung permanent überarbeiten. Wie oft haben Sie die schon überarbeitet?
Na gut, da gibt es täglich neue Zahlen und täglich neue Analysen. Nicht? Und insofern ist das a never ending story. Ne? In puncto Analyse, aber hoffentlich nicht in puncto Corona. Ne? Da hoffen wir alle, dass das an ending story ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR1-Hörer Dietmar Zanger meldet gerade ins Studio. Und ich glaube, Dietmar, ja, wir müssen dann teilen am Ende. Denn die Frage möchte ich Professor Christian Hesse natürlich auch stellen. Wenn Sie behaupten, Erfolg lässt sich berechnen, dann wollen wir natürlich wissen, wie sieht's denn mit den kommenden Lottozahlen aus?
Das ist eine super Frage. Da muss ich allerdings eine enttäuschende Antwort geben. Lottozahlen lassen sich nicht berechnen. Wenn sie sich berechnen lassen, würde ich vielleicht nicht mehr so entspannt hier bei Ihnen sitzen, Frau Köster, sondern wäre auf dem Weg zur nächsten Lottoannahmestelle und würde noch ein paar Dutzend Lottozettel schnell ausfüllen. Lottozahlen sind rein zufällig. Ne? Auf dem anderen Ende des Spektrums, da sind völlig festgelegte Vorgänge, die haben nur wenig Zufallsanteil, wie zum Beispiel Planetenbewegung. Deshalb kann ich da super Prognosen machen, Sonnenfinsternisse auf Hunderte von Jahren in die Zukunft. Bei Lottozahlen, die sind rein zufällig, kann man nichts vorhersagen. Aber man kann noch Tipps geben, wie man sich clever verhalten sollte bei den Tippreihen.
Trotzdem muss ich gerade reingrätschen, widersprechen Sie sich da nicht selbst? Denn Sie behaupten ja schließlich, alles kein Zufall bei Ihrem Buch. Und jetzt kommen Sie uns doch mit Zufall beim Lotto.
Ja, man kann den Zufall reduzieren, aber da, wo der Zufall in Reinkultur auftritt, da lässt er sich nicht reduzieren. Aber man kann Tipps geben in der Hinsicht, dass zum Beispiel man als Lottospieler oder Spielerin zum Beispiel keine Geburtstage tippen sollte oder keine Hochzeitstage.
Weil das alle machen.
Weil das sehr viele machen. Und dann, wenn man dann gewinnen sollte, hat man gleich, muss man gleich den Gewinn mit sehr, sehr vielen anderen Menschen teilen. Und dann auch ein super Killer ist die Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? Viele denken, wow, wer wird schon so krass unterwegs sein, diese Zahlen zu tippen.
Aber sind da mehr als gedacht.
Gibt es 20.000 Menschen jede Woche, die das tatsächlich machen. Und wenn die Zahlen tatsächlich mal kommen sollten, dann gibt es für einen Sechser ganz wenig Gewinn leider.
Also antizyklisches Vorgehen, höre ich daraus.
Genau. Man sollte nicht dem Herdentrieb folgen, sondern versuchen, Individualist zu sein auf irgendeine Weise.
Wenn Sie jetzt auch noch behaupten, beim Fußball lässt sich der Erfolg auch berechnen, was schlagen Sie Jogi Löw für seine letzte EM vor?
Das ist natürlich sehr kompliziert. Fußball lässt sich insofern berechnen, als man zum Beispiel den deutschen Meister mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit und auch die Absteiger schon vor der Saison mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann. Und das geht ganz einfach. Da gibt es ein Kriterium. Das ist der durchschnittliche Marktwert des Kaders der Mannschaften. Wenn man da so eine Rangliste erstellt, vom teuersten Kader, das sind die Bayern typischerweise und so weiter, bis ganz nach unten. Und dann am Ende der Saison die Saisonabschlusstabelle anschaut, dann gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen diesen Ranglisten. Und die wird von Mathematikern mit dem Korrelationswert gemessen. Und die ist sehr hoch. Ne? Man also typischerweise von den Top 5 Platzierten schon 4 richtig vorhersagen kann und von den Absteigern auch 2, einfach aufgrund der Marktwertrangliste.
Da ist auch rauszuhören, es hat ganz viel mit dem Geld am Ende zu tun.
Das stimmt. Also manche sagen sogar, Geld schießt die Tore im Fußball. Der Fußballgott ist in gewisser Weise Materialist.
Wie hoch ist denn die Chance, denn das berechnen Sie auch in Ihrem Buch, dass bei einem Fußballspiel 2 Leute am gleichen Tag Geburtstag haben?
Ja, das ist sehr interessant. Das sind ja 23 Akteure auf dem Feld, 2x11 Spieler pro Mannschaft plus ein Schiedsrichter. Und da gibt es eine Aussage des Geburtstagsparadoxons, so heißt das in der Mathematik, dass immer wenn 23 Leute rein zufällig zusammen sind, ist die Chance schon 50-50, dass 2 am selben Tag Geburtstag haben. Ich habe das mal recherchiert für den Kader der deutschen Mannschaft bei der letzten WM. Und tatsächlich, das waren 23 Spieler dieser Kader. Und tatsächlich haben Niklas Süle und Jerome Boateng am 3. September Geburtstag, beide.
Also alles kein Zufall.
Alles kein Zufall.
Wie lebt man länger? Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber heiraten verlängert das Leben. Dazu kriegen wir gleich Details von Professor Christian Hesse.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Professor Christian Hesse in SWR 1 Leute. Sie sind Mathematiker und kein Heiratsvermittler. Wobei an manchen Stellen in Ihrem Buch könnte man Sie schon für einen halten. Warum?
Möglicherweise deshalb, weil ich mal untersucht habe, was die Wirkung von Heiraten ist auf die Lebenserwartung. Und die ist durchaus positiv. Verheiratete Männer leben gegenüber unverheirateten Männern 9 Jahre länger. Und bei Frauen ist dieser Longer-Life-Effekt auch spürbar. Nicht ganz so deutlich, aber immerhin noch 6 Jahre. Ne? Und das liegt einfach bei Männern jetzt zum Beispiel daran, dass sie weniger Alkohol trinken, verheiratete Männer im Durchschnitt, weniger riskante Aktivitäten machen. Und es gibt da jemanden, der sich um sie kümmert.
Ne? Haben Sie eine Erklärung für diese Diskrepanz, 3 Jahre zwischen den Geschlechtern gefunden?
Die haben wir nicht gefunden. Man muss allerdings sagen, dass Frauen ohnehin schon statistisch eine 3 Jahre längere Lebenserwartung haben.
Das gleicht es dann wieder aus.
Das gleicht es dann genau aus, ja.
Man sollte trotzdem auch was zu lachen haben, denn ansonsten könnte dieser Effekt verpuffen. Warum das?
Ja, gut, Humor ist sehr wichtig in jeder Beziehung, ne? Aber dieser Longer-Life-Effekt, der gilt tatsächlich auch, wenn die Ehe unglücklich ist.
Echt?
Nur nicht so ausgeprägt, ne? Also insofern macht Heiraten immer Sinn, ob's eine glückliche oder weniger glückliche Beziehung ist.
Sie gucken ja auf ganz unterschiedliche Faktoren dabei. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel auch Faktor Wohnen. Was gibt's denn da für Faktoren, die ein längeres Leben verursachen?
Also es gibt da statistische Unterschiede tatsächlich zwischen Menschen, die ihre Wohnung mieten oder besitzen, die unten im Haus wohnen oder oben. Also es ist besser, oben zu wohnen. Ne? Gibt es einen kleinen Unterschied in der Lebenserwartung zugunsten derer, die oben wohnen und auch zugunsten derer, die ihre Wohnung besitzen. Ne? Das ist, sind alles kleine Effekte, aber statistisch signifikant. Ne? Und insofern machen viele Feinheiten aus das Ganze. Zum Beispiel, wenn man oben wohnt, nimmt man öfter mal auch die Treppe. Ne? Das ist so ein kleiner gesundheitsförderlicher Aspekt des Sports, der kommt da noch hinein. Ja, das ist es im Wesentlichen.
Dann behaupten ja ganz viele Menschen, Sport ist Mord. Können Sie errechnen, was Sport in Sachen Lebensverlängerung ausmacht?
Ja, eine Stunde Sport verlängert das Leben statistisch um 2 Stunden. Das heißt, wenn jemand 50 Jahre lang jeden Tag eine Stunde Sport macht, und zwar moderat, ne, nur so ein bisschen das Herz auf Trab bringen und
schnelles Gehen würde reichen?
Ja, ein bisschen schneller als schnelles Gehen. Ne, das wäre schon gut. Gibt das ein Plus von 4 Jahren bei der Lebenserwartung. Allerdings hat man dann 2 Jahre nur mit Sport verbracht. Ne? Also sollte man sich was suchen, was einem auch Spaß macht.
Muss man gucken, wie die Rechnung dann aufgeht. Auch das Rauchen, haben Sie betrachtet, ist ja logisch, dass das lebensverkürzend ist, oder?
Ja, das hat sich inzwischen herumgesprochen. Ne? Und wenn jemand mit 17 anfängt, jeden Tag 15 Zigaretten zu rauchen, dann kostet ihn oder sie das im Schnitt 7 Lebensjahre. Und wenn man das umrechnet auf eine einzige Zigarette, das kann man ja auch ohne weiteres und ganz leicht machen, verkürzt jede Zigarette das Leben um 11 Minuten. Aber dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber was ist denn mit Helmut Schmidt? Der hat ja auch irrsinnig viel geraucht. Da muss man sagen, das ist ein Ausreißer. Ne? So wie es Mittelwerte gibt, gibt es auch immer Streuung und Streubreiten um diese Mittelwerte. Und Helmut Schmidt ist da ein Extrembeispiel. Und so hat jeder irgendwie seinen Helmut Schmidt. In Amerika ist der Helmut Schmidt zum Beispiel der George Burns. Das war ein Kabarettist, der immer mit Zigarre auf der Bühne aufgetreten ist und der über 100 Jahre wurde. Und kurz nach seinem 100. Geburtstag hat er dann ein Buch veröffentlicht, das hieß Meine ersten 100 Jahre.
Als Stochastiker beschäftigen Sie sich natürlich auch mit den Risiken und die lassen sich mathematisch messen. Es gibt dann sogar eine sogenannte Risikoeinheit, die ist benannt nach dem französischen Wort für Mord.
Ja, das ist die Einheit Mikromor. Mikro ist diese Vorsilbe, so wie zum Beispiel Kilo oder Centi. Ne? Die hat eine bestimmte Bedeutung. Mikro bedeutet ein Millionstel. Und Mor, M-O-R-T, ist
also
das...
Also Tod eigentlich.
Tod, ne? Das französische Wort für Tod. Und ein Mikromor ist dann eben ein Millionstel statistischer Tod. Da kann man sich jetzt nichts drunter vorstellen, aber es ist ziemlich genau das Todesfallrisiko eines 25-Jährigen bei uns in Deutschland, morgens aufzustehen und den Tag nicht zu überleben. Das ist ein Mikromor und das ist altersabhängig und es steigt dieses Risiko alle 7 Jahre im Durchschnitt. Also bei mir, ich bin jetzt 60, sind es schon 28 Mikromor und wenn man 100 Jahre alt werden sollte, dann hat man schon jeden Tag 1300 Mikromor gegen sich.
Also dann glaube ich, ist es ganz gut, dass man mit wachsendem Alter gelassener wird. Dadurch kann man das dann auch wieder ausgleichen, oder?
Das kann sein. Oder sich einfach solche Zahlen ganz schnell wieder vergisst, wie ich sie gerade gesagt habe.
Das können Sie als Mathematiker nicht tun. Da müssen wir nochmal tiefer einsteigen. Denn die Risiken gibt es natürlich auch gerade in Sachen Fortbewegung. Ja. Das haben Sie zum Beispiel ermittelt. Da heißt es natürlich immer, Fliegen ist so das sicherste Fortbewegungsmittel. Wenn Sie da jetzt mit den Einheiten Mohr drauf gucken, Mikromohr, wie sieht das da aus?
Ja, das ist ganz interessant. Da gibt es ja die lang anhaltende Diskussion, was ist risikoärmer, Fliegen oder Bahnfahren? Und wenn man sich einfach mal die Frage stellt, wie weit kann ich reisen mit diesen Beförderungsmitteln, bis ein weiteres Mikromor zusammengekommen ist, dann ist die Antwort, ich kann 12.000 Kilometer als Passagier im Flugzeug mitfliegen und 10.000 Kilometer mit der Bahn fahren, dann habe ich ein weiteres Mikromor. Mit dem Auto sind es nur 500 Mikromor. Insofern könnte man denken, Fliegen ist tatsächlich das risikoärmste Beförderungsmittel. Stimmt aber nicht ganz. Es gibt noch ein Beförderungsmittel, das noch risikoärmer ist. Und das ist der Aufzug. Aber man kommt zu schlecht in Urlaub damit.
Ja, man kommt nicht so weit. Wobei, Sie habe ich ja gesehen auf dem Skateboard. Sie haben uns ein Foto von sich geschickt auf swr1.de. Sind Sie Skateboarder? Ich könnte mir vorstellen, das hat doch wahrscheinlich auch viel mit Risiko zu tun.
Ja, ich war früher mal Skateboarder, als auch meine Kinder noch kleiner waren. Die wollten das unbedingt. Dann habe ich mich auch mal draufgestellt. Habe ich vorsichtshalber mal keine Risikoberechnung angestellt. Aber so mein Gefühl sagt mir, besonders auch wie ich auf dem Skateboard mich verhalten habe, dass es für mich jedenfalls doch eine sehr riskante Aktivität war.
Also Sie sind zumindest noch ganz geblieben,
genau, erfreulicherweise. Ich habe es bis in diese Sendung geschafft, sozusagen.
Haushaltsunfälle gelten als großes Risiko. 11.000 Menschen sterben pro Jahr aufgrund von Haushaltsunfällen. Und wir haben jetzt beide hier so einen Kugelschreiber in der Hand. Großes Risiko.
Ja, das stimmt. Also das ist eine überraschende statistische Tatsache, dass jedes Jahr in Deutschland 300 Menschen durch Kugelschreiber ums Leben kommen. Also die Standardsituation ist, man sitzt am Schreibtisch, hat einen Kugelschreiber, knabbert ein bisschen dann rum, während man denkt, und dann hat man schwuppdiwupp was abgebissen. Wenn es dann in die Lunge kommt, erstickt man dran. Das ist nicht ungewöhnlich. Also 300 Menschen, wenn man das zum Beispiel mit terroristischen Angriffen, terroristischen Todesfällen vergleicht, ist das immer pro Jahr eine einstellige Zahl. Dennoch war und ist möglicherweise immer noch die Angst vor terroristischen Angriffen wesentlich höher als vor Kugelschreibern. Ich hoffe, ich habe jetzt auch Ihr Verhältnis
zu Ihrem
Kugelschreiber.
Sie sehen schon, ja, ich bin schon weg von dem Ding.
Ja, genau, also, Sie sind schon abgerückt. Ja. Ihr Verhältnis zum Kugelschreiber nicht nachhaltig verschlechtert. Aber Spaß beiseite, es ist auch eine mediale Sache. Über einen terroristischen Angriff wird natürlich von den Medien naturgemäß und ganz korrekt natürlich sehr viel berichtet. Wenn über jeden Kugelschreiber-Toten, sagen wir mal, eine Sondersendung veranstaltet würde, würde sich das Verhältnis zu Kugelschreibern auch
ändern. Dann hätten wir sich vermutlich schon verbannt hier aus dem Studio.
Das will ich natürlich vermeiden.
Jetzt fragen sich natürlich ganz viele Menschen nach den Meldungen über Risiken bei Impfstoffen gegen Covid-19, wie hoch das Risiko beispielsweise für eine Hirnvenenthrombose ist. Es hat ja 53 Verdachtsfälle bisher gegeben, 10 Menschen sind verstorben. Wie gehen Sie als Risikoforscher in dem Fall an so eine Rechnung ran?
Könnte man auch zum Beispiel wieder aufgrund der nackten Zahlen zunächst mal rangehen. Und dann kommt man zu der Aussage, dass das Risiko für so eine sehr schwere Sinusvenenthrombose nach einer Impfung mit AstraZeneca bei 1 zu 400.000 liegt. Ein Todesfallrisiko. 1 zu 400.000 ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel bei einer ganz normalen Geburt ist das Risiko für die Frau zum Beispiel um Größenordnungen höher.
Tatsächlich auch zu versterben.
Tatsächlich dabei zu versterben. Und man kann auch noch ergänzend sagen, dass auch durch Corona diese Sinusvenenthrombosen ausgelöst werden, durch eine Corona-Infektion. Und da ist das Risiko auch um Größenordnungen größer. Wenn man das alles jetzt auf die Waagschale legt, dann ist es immer noch, der Nutzen durch eine AstraZeneca-Impfung viel größer als die Risiken, die damit verbunden sind.
Jetzt sind mit Covid-19 natürlich so viele Zahlen verbunden. Wie stellen Sie das fest? Gucken die Menschen inzwischen anders auf vielleicht sogar das Fach Mathematik, auf die Zahlen grundsätzlich? Was spüren Sie da?
Ja, das denke ich, dass die Wissenschaft der Statistik eine Gewinnerin der Pandemie ist, wobei es ja verpönt ist zu sagen Gewinnerin. Deshalb sagen wir vielleicht mal lieber, sie ist sichtbarer geworden, weil für viele Menschen gehört es auch zur täglichen Routine, sich die Zahlen anzuschauen, sich die Statistiken anzuschauen, haben sich möglicherweise hineingefuchst in exponentielles Wachstum, R-Werte und so weiter. Deshalb ist da eine viel größere Zahlenaffinität entstanden und auch, habe ich das Gefühl, eine Wertschätzung gegenüber Datenanalyse und Mathematik generell.
Eine ganz große Diskussion ist ja darum entstanden, gucken wir da auf die richtigen Zahlen. Inzwischen werden die Inzidenzwerte als alleinigen Wert anzusehen angezweifelt. Wie schauen Sie darauf?
Ja, das stimmt. Allein nur auf die bundesweiten Inzidenzwerte zu schauen, ist zu schmalspurig gedacht. Erstens, weil es neben diesem Mittelwert natürlich auch noch eine große Spannweite gibt. Selbst wenn der Inzidenzwert wie heute früh, habe ich noch mal kurz in die Daten reingeschaut, bei 160 liegt, nicht? Bedeutet das, da ist natürlich eine Spannweite, eine Streubreite mit verbunden. Es wird also eine ganze Reihe von Landkreisen geben, wo sie über 200 oder sogar über 300 ist und auch einige wenige, wo sie unter 50 ist. Dann muss unbedingt noch in Betracht gezogen werden, auch die Belegung der Intensivstationen. Und das ist ganz besonders wichtig, weil die Intensivmediziner ja die ganze Wucht der Infektionsdynamik hautnah erleben. Und deshalb hat Ihr Wort auch besonderes Gewicht, wenn Sie sagen, wir brauchen unbedingt 2-3 Wochen einen ganz harten Lockdown, um diese Welle zu brechen und die Fallzahlen zum Abklingen zu bringen.
Haben Sie den Eindruck, dass das Fach Mathematik, Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung ausreichend in die Diskussion rund um Covid-19 bezogen wird?
Ja, das denke ich. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Also es gibt sehr viele Menschen, die sich an mich wenden, auch Entscheidungsträger auf recht hohen Ebenen, die nach Prognosen fragen, datengestützten Untersuchungen, nicht? Wie ist das mit der dritten Welle im Vergleich zur zweiten Welle, ersten Welle, wann können wir damit rechnen mit den und den Maßnahmen, wann wir Wirkungen sehen und so weiter. Also die Nachfrage ist schon sehr groß.
Was ist die letzte Prognose, die Sie herausgegeben haben?
Die letzte Prognose ist, dass wir tatsächlich wahrscheinlich einen Ostereffekt erlebt haben. Nicht? Also wenn man die aktuellen Zahlen mit denen vor Ostern vergleicht, haben wir einen sehr starken Anstieg um 20%. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil es über Ostern eben doch eine starke Besuchstätigkeit gab in Innenräumen, nicht? Verwandtschaftsbesuche. Und selbst wenn jeder einzelne Besuch, jeder einzelne Kontakt nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu einer Infektion führt, ist einfach aufgrund des Gesetzes der großen Zahlen damit eine sehr große Anzahl von Neuinfektionen verbunden, die wir jetzt nach einer Phase von 2 Wochen spüren werden.
Ist es tatsächlich das exponentielle Wachstum, von dem gesprochen wird?
Also das Wachstum ist wahrscheinlich schon exponentiell, aber wenn man sich die Daten, die das RKI übermittelt, anschaut, dann sieht man natürlich immer solche Wellenbewegungen. Es geht mal hoch, dann geht es wieder runter. Aber das liegt einfach daran, dass es auch Wochenendeffekte und Feiertagseffekte gibt. Damit meine ich, dass an Wochenenden die Gesundheitsämter nicht alle Daten melden oder teilweise geschlossen sind. Und dass dann die Montagsdaten, so wie es früher war, nicht verlässlich waren. Jetzt ist der Wochenendeffekt länger geworden. Jetzt sind manchmal auch die Mittwochsdaten noch nicht ganz verlässlich, sondern erst die Donnerstagsdaten.
Viele SWR1-Hörerinnen und Hörer beteiligen sich an der Sendung. Aus Mannheim schreibt uns gerade zum Beispiel Janina Ries oder Reis. Jetzt muss ich mal genau gucken. Ries, Janina, entschuldige. So, hätte nicht gedacht, dass Mathe so spannend und aufregend sein kann. Ich sitze gebannt vorm Radio. Das wird jetzt vielleicht noch spannender, denn Herr Hesse, Sie haben den schnellsten und kürzesten Intelligenztest der Welt in Ihrem Einband des Buchs festgehalten. Vielleicht können wir die erste Frage daraus einfach mal für uns vornehmen.
Ja, die erste Frage ist, ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro und der Schläger ist 1 Euro teurer als der Ball. Wie viel kostet der Ball?
Jetzt müssen wir gerade mal eben sagen, schreiben Sie uns doch ins Studio und wir reden über Ihre Begeisterung, über die Mathematik und mal gucken, was die SWR1-Hörerinnen und Hörer nämlich glauben, was die richtige Lösung ist. Wie kam es denn, dass Sie gesagt haben, Mensch, Mathe, das ist das, was mich so begeistert und fasziniert?
Das war wohl die Art von Problemen, die die Mathematik stellt. Also solange ich zurückdenken kann, habe ich mich immer schon gerne so mit Knobeleien, Puzzeln und Rumrätseln beschäftigt und habe meine Eltern nach den Wochenendbeilagen der Zeitung gefragt und da waren ja auch immer so Rätsel drin. Das habe ich immer schon gerne gemacht. Also die Art von Probleme, quantitative Probleme, die sind nach meinem Geschmack. Und es ist aber nicht so, dass ich nichts anderes probiert habe. Ich habe auch 2 Semester Medizin studiert. Da ist man ja auch ständig mit Problemen konfrontiert, nicht? Mit dem Leidensdruck der Patienten und so. Das sind aber andere Probleme. Ich nenne sie vielleicht mal tragische Probleme.
Ja, die können einen auch runterziehen dann.
Ja, die können einen runterziehen. Und da kommt dann bei mir auch so ein gewisser Mitleidseffekt spielte da hinein. Und es war nicht so die Art von Problemen, wo ich super gut drin war, die zu lösen. Na, in Mathematik, da sieht's anders aus, da beschäftige ich mich auch gerne damit. Das sind quantitative, strukturierte Probleme. Und die können aber bei der Lösung auch so ein Feuerwerk auf der Großhirnrinde dann auslösen.
Jetzt gucken wir mal die Lösungsvorschläge der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Und zwar, Ulrike ist die Erste, die es nämlich richtig schreibt. Es sind Vorschläge gekommen von 4 Euro, habe ich gelesen, dann noch andere. Aber Ulrike hat geschrieben, wo ist sie? Ball kostet 5 Cent. Warum ist das die richtige Lösung?
Ja, das ist der Schläger ist ja 1 Euro teurer und man muss auf 1,10 Euro kommen. Ne? Also 1,05 Euro für den Schläger, 5 Cent für den Ball macht 1,10 Euro. Aber die Intuition, die man zunächst mal hat, ist, dass der Ball 10 Cent kostet. Und das haben ja auch einige Hörer offenbar geschrieben.
Absolut. Ja, das ist erstmal der erste Gedanke. Und man muss sich klar machen, der Schläger kostet nicht 1 Euro. Das denkt man ja auch erstmal automatisch.
Genau.
Man darf sich da nicht von dem, was so erstmal auf der Hand liegt, wahrscheinlich täuschen lassen, oder?
Das stimmt. Also man hat schon eine Intuition. Jeder hat eine Intuition für Probleme. Und wenn man mit Mathematik sich beschäftigt, hat man natürlich seine Intuition auch trainiert für alle möglichen Probleme und hat dann auch Lösungsstrategien, die man sich so über die Jahre und Jahrzehnte einfach angesammelt hat. Insofern, wenn irgendein Problem einem entgegenschwappt, hat man typischerweise so eine Vorstellung, okay, das könnte ich mit der Methode angehen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mathematiker Professor Christian Hesse in SWR1 Leute, nachdem Sie sich so intensiv mit Wahrscheinlichkeiten und Zufällen beschäftigt haben, gibt's in Ihrem Leben denn überhaupt noch Zufälle?
Also in meinem eigenen Leben gab's schon am allerersten Tag einen so unermesslich großen Zufall, dass es fast schwindelerregend ist. Und zwar haben meine Mutter, mein Onkel, meine Tante und mittlerweile mein bester Freund und ich am selben Tag Geburtstag, am 2.8. Und wenn man die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, ist es unwahrscheinlicher als ein Jackpot im Lotto. Also das ist jetzt kein materieller Jackpot, aber ein wunderschöner, ideeller Jackpot in meinem Leben.
Und wie hat sich Ihr Verhältnis zu den Zufällen verändert aufgrund der intensiven Beschäftigung damit?
Also der Zufall ist nicht völlig regellos und chaotisch, sondern er befolgt Gesetze, wie zum Beispiel das Gesetz der großen Zahlen, das mit Schwarmintelligenz übrigens zu tun hat, oder das Gesetz der Serie, dass wenn ich eine Münze werfe, sagen wir mal 100 Mal, kann man damit rechnen mit großer Wahrscheinlichkeit, dass dann 6 Mal hintereinander Kopf oder 6 Mal Zahl kommt.
Das lassen Sie Ihre Studierenden, glaube ich, regelmäßig machen, oder?
Ja, genau. Das mache ich in meiner Wahrscheinlichkeitstheorie-Vorlesung manchmal, dass die eine Hälfte soll eine Münze werfen 100 Mal, die andere einfach aus dem Bauch heraus Kopf, Kopf, Zahl, Zahl und so weiter so eine Folge generieren. Und typischerweise kann ich dann, ohne zu wissen, wer was gemacht hat, sagen, das ist aus dem Bauch heraus, das ist mit Münze, weil der Zufall erzeugt eben diese Serien von 6
aufeinander. Von denen wir vom Kopf wahrscheinlich gar nicht ausgehen würden.
Genau, weil wenn man es erzeugt, dann scheut man sich davor. Aber der Zufall hat diese Scheu nicht, so sich zu verhalten. Der Zufall macht die Realität realistisch und dadurch passieren solche Sachen. Aber wenn man selbst Zufälliges erzeugt, sieht man, dass die meisten Menschen sehr schlechte Zufallsgeneratoren sind.
Ihre Biografie ist auch ganz spannend. Sie haben beispielsweise sowohl das Bundesverfassungsgericht als auch die amerikanische Regierung beraten. Da ging es jeweils um was?
Also es ging immer um wahlmathematische Fragen bei der amerikanischen Regierung. Das liegt jetzt schon 3 Jahrzehnte zurück. Da ging es um die Neubemessung von Wahlkreisen damals. Beim Bundesverfassungsgericht ging es um das Bundestagswahlrecht. Und da spielen sehr viele mathematische Feinheiten hinein. Zum Beispiel gibt es da den sehr kuriosen Effekt, den nennt man negatives Stimmgewicht, dass unter bestimmten Konstellationen zusätzliche Stimmen für eine Partei trotzdem dazu führen würden, dass sie ein Mandat im Bundestag verliert. Insofern würden also die zusätzlichen Stimmen der Partei schaden, negatives Stimmengewicht. Und der darf im Wahlrecht nicht vorkommen, das ist verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht erklärt. Und deshalb musste das Bundestagswahlrecht reformiert werden.
Wenn wir auf die Wahrscheinlichkeiten schauen, was ist denn wahrscheinlicher, dass Sie nochmals vom Bundesverfassungsgericht oder von der US-Regierung als Berater angefragt werden?
Das ist schwer zu sagen. Im Moment ist das Bundestagswahlrecht, die Reform, die im Oktober vorgenommen wurde, ja wieder auf dem Prüfstand. Die Opposition hat dagegen geklagt. Und muss man mal abwarten, wie sich jetzt die Sache weiterentwickelt.
Also eine Tendenz höre ich daraus. Viele Mathematiker sind Schachspieler, Sie auch. Sie haben sogar gegen einen Weltmeister gespielt. Als Sie vor 11 Jahren gegen den damals amtierenden Schachweltmeister antraten, wie hoch haben Sie da Ihre Chancen auf den Sieg eingeschätzt?
Na gut, wenn man gegen den Weltmeister spielt, dann rechnet man sich nicht unbedingt die besseren Chancen ein. Und mein Ziel war es zunächst mal, also nach 10 Zügen nicht schon schlechter zu stehen, na, positionell. Und als das geschafft war, wollte ich nach 20 Zügen noch gut mithalten. Und dann überraschenderweise ergab sich im 18. Zug eine Möglichkeit, den Weltmeister anzugreifen. Und ich wusste nicht, ist das jetzt eine Falle oder hat er es übersehen? Und risikofreudig, wie ich war, habe ich die Chance genutzt und ich konnte ihn dann tatsächlich auch ein bisschen ins Schwitzen bringen. Und ich habe einen Bauern gewonnen, hat eine aktive Stellung, aber er konnte sich dann tatsächlich durch eine Zugwiederholung, dreimalige Zugwiederholung ins Remis flüchten, was ich dann trotzdem als ideellen Erfolg gewertet habe für mich. Und es war auf jeden Fall ein wunderschönes Erlebnis. Wir sind danach noch im kleinen Kreis zum Essen gegangen und er sagte am Ende, ja, let's keep in touch. Also das war Viswanathan Anand, der damalige Weltmeister 2010. Und wir sind auch in touch geblieben, im Kontakt. Und es ist immer schön, ihn auf Turnieren zu sehen. Im Moment gibt es ja keine Turniere, aber als es sie noch gab und bald wird es sie auch wieder geben, ist er auch immer mit dabei. Und dann treffen wir uns auf einen Kaffee oder Frühstück. Ist schön.
Sie spielen jetzt wahrscheinlich online, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, also seit diesem Spiel gegen Weltmeister habe ich keine Partie mehr am Brett gespielt. Ich dachte, das will ich so konservieren einfach. Aber ich spiele mit einem Kollegen seit 20 Jahren, indem wir uns per E-Mail die Züge hin und her schieben. So ein Zug pro Monat. Das bedeutet, so eine Partie dauert 3 bis 4 Jahre. Und in den 20 Jahren, wo wir uns kennen, haben wir vielleicht 6 oder 7 gespielt.
Ja, es klingt so, als hätten Sie Zeit. Ich habe über Sie gelesen, Sie boxen auch. Es gibt ja eine Kombination aus Denk- und Kampfsport, das Schachboxen. Haben Sie das jemals ausprobiert?
Das habe ich nicht ausprobiert. Und Boxen, als Boxer würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe mal Boxtraining gemacht, so zur Zeit, als ich mein erstes Schachbuch schrieb. Und das war so im Rahmen von Fitnesssport, Boxtraining zu machen. Also es gab nie ein blaues Auge oder ähnliches, zum Glück. Ne? Aber Boxtraining ist schon, fand ich, sehr intensiv. Ne? Körperlich so intensiv, wie Schach mental intensiv sein kann.
Was macht denn dann diesen Charme womöglich aus dem Schachboxen aus? Weil das ist ja so unterschiedlich.
Ja, ich glaube, gerade der Unterschied macht's. Ne? Also, dass das eine super körperliche Sache ist und das andere eine super mentale Sache. Und typischerweise gibt's nur wenig Menschen, die in beiden Dingen gleich gut sind. Ne? Also, es liegt daran, dass das eine linkshemisphärisch angesiedelt ist, das andere hat mit der rechten Hirnhälfte zu tun. Bei den wenigsten Menschen sind die beide gleich gut ausgeprägt. Ne? Viele haben gute mathematische Kompetenz, aber vielleicht eine weniger gute sprachliche Kompetenz und umgekehrt. Dass beide auf beiden Levels gleich fit sind, das hat man selten.
Beim Schach haben Sie alles erreicht. Was wollen Sie in Mathematik noch erreichen?
Also ich versuche, mich immer noch zu verbessern. Ich versuche im Moment, die Mathematik zu popularisieren. Ich versuche, neue Fans für die Mathematik zu gewinnen. Und insofern für alle Freunde und Feinde der Mathematik etwas zu bieten, was sie zum Nachdenken bringt und ihnen zeigt, dass man mit Mathematik praktisch über alles nachdenken kann.
Mathe polarisiert in jedem Fall. Viele Mails sind eingegangen, auch begeisterte Vatsala Physikerin. Kann ich vielleicht an dieser Stelle gerade noch vorlesen. Mathe ist cool. Ich rechne, um mich zu entspannen. Wenn meine Schüler den Dreh raus haben, schreiben sie lauter Einser und Zweier. Mathe ist einfach und macht Spaß und viel einfacher als Sprachen, schreibt sie. Mathe hat viel mit Mustererkennung zu tun. Leider wird Mathe an den Schulen oft zu kompliziert unterrichtet, schreibt Physikerin Vatsala. Würden Sie das unterstreichen?
Ja, absolut, das stimmt. Also Mathematik in den Lehrplänen müsste reformiert werden. Es müsste praxisorientierter, lebenstauglicher und moderner werden. Manche Dinge müssten entrümpelt werden, dafür neue Fähigkeiten, die mit Datenkompetenz, IT-Kompetenz und so weiter zu tun haben, ins Lehrprogramm aufgenommen werden. Und da könnte ich jetzt einen ganzen Blumenstrauß von Beispielen nennen. Aber
dann
sage
ich einfach an dieser Stelle, Sie haben viel zu tun. Wir entlassen Sie an dieser Stelle und packen Sie es an. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute. Christian Hesse.
Ich danke Ihnen auch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.